Zeno, wir haben einen neuen Partner.
Ja.
Und diesen Partner werden wir auch auf eine ganz persönliche Art und Weise kennenlernen.
Auch das stimmt, denn unser neuer Partner ist Viva Cruises. Und Viva Cruises veranstaltet Flusskreuzfahrten auf den schönsten Flüssen Europas. Also der Elbe, dem Rhein, der Mosel oder auch der Seine.
Hm. Und mit den Schiffen der Flotte kann man dann die tollsten Städte meist direkt zu Fuß erleben. Du bist ja schon viel auf Kreuzfahrt gewesen, aber Flusskreuzfahrt ist auch für dich was Neues, oder?
Das stimmt, denn ich hatte da schon immer mal Lust drauf, weil die lange Anreise mit Flugzeug wegfällt und man eben direkt in den Städten ist direkt. Ne? Das ist ja schon ein Riesenvorteil.
Ja, und man hat keinen Seegang.
Ja, davon kannst du ja ein Lied singen. Ne?
Oh, ja, das kann ich.
Darf ich das erzählen?
Weil du machst es ja eh.
Stimmt. Hm. Also bei unserer True Crime Cruise damals im letzten Jahr war genau an dem Tag unseres ersten Auftritts mit Mörderischer Heimat Seegang. Und ich saß schon im Backstage und dachte, wo bleibt die Lisa denn nur? Ja, und dann kam sie.
Mit Kotzbeutel unterm Arm.
Du hast dich noch auf dem Weg zur Bühne übergeben.
Ja, aber also nochmal zurück in die Kabine und so. Aber es war es auf jeden Fall wert. Aber umso schöner, dass das bei einer Flusskreuzfahrt wegfällt.
Mhm.
Und das könnt ihr bei Viva Cruises erleben. Einige von euch können wahrscheinlich mit der Straßenbahn zum Schiff fahren. Du ja auch in Frankfurt, ne?
Ja, ich wohne vielleicht 5 Minuten zu Fuß vom Liegeplatz der Flusskreuzfahrtschiffe. Also ich hätte das so oder so mal gemacht. Aber wir dürfen nun auch mit Mörderischer Heimat 2 Reisen begleiten und den Gästen dann einen Fall aus der Stadt vorstellen, in der wir anlegen.
Unsere Reisen sind über den 20. und 21. Februar an Bord der Viva Ruby. So heißt das Schiff. Aber es sind schon weitere Reisen in der Planung.
Ja, wir freuen uns da auch schon sehr drauf, denn Viva Cruises veranstaltet regelmäßig auch Krimi-Reisen. Schaut doch einfach mal rein und sucht euch eure Lieblingsroute oder eure Lieblingsstadt aus. Egal, ob von Düsseldorf nach Amsterdam oder von Bremen nach was weiß ich wohin.
Genau. Alle Infos zu den Reisen und den Schiffen findet ihr auf der Homepage viva-cruises.com. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja an Bord. Viel Spaß und Ahoi! Ahoi.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Nachbarschaft, willkommen zur Staffel 14 von Mörderischer Heimat, dem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wir sind umgezogen von Bremen ganz im Norden bis ganz in den Süden der Republik. Wir widmen uns in dieser Staffel 6 Fällen aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Mein Name ist Lisa Kardinale und die heutige Folge bestreite ich mit meinem lieben Kollegen Zeno Diegelmann.
Hallo Lisa, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du sagst es, ein neues Bundesland, eine neue Staffel und 6 neue Fälle erwarten uns. Ich bin sehr gespannt auf Baden-Württemberg. Ich verbinde nämlich eigentlich nur viel Gutes mit diesem Bundesland.
Das wollte ich gerade fragen. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Baden-Württemberg denkst?
Oh, viele schöne Erinnerungen auf Tour mit dem absolut besten Catering. Ich glaube, ich hatte nicht einen einzigen Auftritt, bei dem das Catering nicht ganz hervorragend gewesen wäre sogar. Also Essen ist dort schon mal absolut top. Die Shows selbst waren auch immer gut, wenn auch mit einem etwas, sagen wir mal, zurückhaltenden Feedback oftmals während der Shows.
Eine gewisse schwäbische Zurückhaltung.
Ja, ja, und nicht nur in Schwaben, es gibt auch noch Baden und den Schwarzwald und so weiter. Aber ja, eine dezente Zurückhaltung war ihnen allen zu eigen, möchte ich sagen. Aber nach der Show kamen sie dann gerne an den Merchstand und haben dann gesagt, war brutal, ihr habt so lachert müsset oder sowas in der Richtung.
Herrlich.
Ja.
Aber du sagtest gerade schon Baden und Schwarzwald und das sind auch die Regionen, die uns heute ebenfalls beschäftigen wird. Denn unser erster Fall dieser Staffel spielt genau dort, ein Fall aus den 50er Jahren, der damals für Furore sorgte. Und um was es geht und wen es heute geht, das erfahren wir nun von Philipp.
In den späten 50er Jahren treibt ein Serienmörder sein Unwesen in Baden-Württemberg. In 4 Monaten zieht er mordend und schändend durch das Bundesland. Die Angst geht um. Eltern lassen ihre Töchter und Söhne abends nicht mehr vor die Tür. Alle fürchten das Ungeheuer vom Schwarzwald. Wird man einen der brutalsten Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit fassen können?
Es fällt tatsächlich ein wenig schwer, irgendwo einen Einstieg zu finden, aber wir haben uns einen Punkt rausgepickt, der wahrscheinlich eine Art Wendepunkt im Leben des Täters darstellt.
Ja, das kann man so sagen, denn ab diesem Abend wird nichts mehr so sein, wie es zuvor war. Und der Abend beginnt so unscheinbar und so alles andere als brutal, denn wir befinden uns in einem Kino.
In einem Kino in Karlsruhe, um genauer zu sein. Es ist Februar und wir befinden uns im Jahr 1959. In diesem Kino läuft gerade die Verfilmung der 10 Gebote. Das war damals ein absoluter Kassenschlager, in dem auch einige Hollywood-Größen mitspielten.
Ja, den Jüngeren werden die Namen weniger sagen, aber den älteren Hörerinnen und Hörer vielleicht schon. Charlton Heston, Jule Brunner zum Beispiel, beides Oscar-Gewinner. Und auch die 10 Gebote selbst gewann damals einen Oscar für die besten visuellen Effekte.
Das war also ein Film, der die Menschen weltweit in die Kinos strömen ließ. Unter anderem auch in Karlsruhe. Und dort sitzt ein Mann im Kinosaal und schaut sich diesen Film nun an. Und er scheint so gefesselt von diesem Film zu sein, dass er vergisst, dass es sich hierbei nur um einen Film und nicht um die Realität handelt. Denn der Film verändert ihn nachhaltig.
Besonders eine Szene brennt sich bei ihm ein. Eine Szene, in der eine Gruppe von leicht bekleideten Frauen um ein goldenes Lamm tanzen. Ich habe mir im Vorlauf die Szenen mal in dem Film genau angeschaut und naja, also heute würde das niemanden mehr in Wallung bringen, aber ja, alles tanzt ein bisschen wild durcheinander, es geht auch zügellos zu, es ist aber auch ziemlich eindimensional dargestellt, aber unser Kinobesucher glaubt nun, dass die Frauen schuld am Untergang der Sitten seien, der Ursprung allen Übels sozusagen.
Nur aufgrund dieser Filmszene.
Ja. Wobei mich das insofern wundert, als auch Männer leicht bekleidet ums Lamm tanzen, aber das scheint er wohlwollend zu ignorieren. Er sieht nur, wie die Frauen hedonistisch und wie im Rausch sich vergnügend um das Lamm bewegen. Es liegt vielleicht auch an der Off-Stimme, die diese Szene im Film kommentiert, wie pervers und dekadent sich die Menschen fortan verhielten, so der Sprecher.
Jedenfalls entscheidet sich unser Mann im Kino nun dagegen, was zu unternehmen. Er sieht sich nun in der Pflicht, dem ein Ende zu setzen.
Ja, richtig. Und zwar umgehend. Er verlässt das Kino und geht in einen nahegelegenen Park. Er hat für sich beschlossen, dass er die Frauen für den Niedergang nun bestrafen muss.
Ein kleiner Einwurf von meiner Seite, der mich etwas verwundert hat. Er ist auch bewaffnet. Er hat ein Messer bei sich. Also könnte er den Gedanken, jemanden zu ermorden, auch schon vor dem Film gehabt haben.
Das könnte sein, aber laut späterer Aussage hat er das Messer wohl öfter zum Schutz bei sich. So wie heute auch. Manche glauben, sich mit einer Waffe sicherer zu fühlen, um sich bei einem Angriff wehren zu können.
Okay. Er schleicht also in diesem Park umher und wartet darauf, dass ihm jemand über den Weg läuft, den er töten kann. Egal wer.
Egal wer, Hauptsache eine Frau. Und die kommt auch. Hilde Konter ist zu Fuß unterwegs und geht nichtsahnend durch den Park und läuft dem Täter geradezu in die Arme.
Er sticht sie nieder. Aber nicht nur das.
Nein, er vergewaltigt die 49-Jährige, schneidet ihr die Kehle durch und schlitzt sie geradezu auf. Eine äußerst brutal ausgeführte Tat, sehr auffälliges Verhalten. Das setzt sich weiter fort, indem er die Leiche nicht einfach liegen lässt, sondern sie zu einem nahegelegenen Autobahnanschluss schafft.
Das ist der Autobahnanschluss Karlsruhe-Durlach, für alle, die sich vor Ort auskennen. Dort deponiert er die Leiche und fährt wieder nach Hause in ein kleines Schwarzwaldstädtchen mit ca. 4000 Einwohnern.
Ich glaube, Lisa, jetzt ist die Zeit gekommen, um uns diesen Mann mal etwas genauer anzuschauen. Fangen wir doch mal bei diesem Ort an, den du da gerade genannt hast.
Gerne. Sein Wohnort ist Hornberg. Das liegt in der Mündung des Reichenbachtals im mittleren Schwarzwald.
Alle Sherlock-Holmes-Fans zucken natürlich sofort beim Namen Reichenbachtal zusammen, denn der Reichenbachfall ist ein Wasserfall, an dem Sherlock Holmes mit seinem ewigen Widersacher Professor Moriarty kämpft und dann auch hinunterstürzt.
Ach ja, stimmt.
Ja, ja. Und tatsächlich hat das auch miteinander zu tun. Der Reichenbach-Fall ist nämlich nur ein paar Kilometer entfernt in der Schweiz gelegen. Und man findet dort heute auch eine Gedenktafel, die an diesen fiktiven Sherlock-Holmes-Fall erinnert. Aber das noch am Rande. So.
Da kommt der Krimi-Autor wieder durch. Ja, cool.
Ja, gerne. Ja,
danke
gerne.
Für die Info.
Ja, immer wieder gerne. Aber zurück zu unserem Fall und vor allen Dingen zurück zu unserem Täter. Wir wissen nun also, wo er lebt. Aber um ihn besser kennenzulernen, müssen wir weiter zurück. Viel weiter zurück.
Und zwar bis in das Jahr 1936. Da wird in Bentwitsch an der Ostsee der junge Heinrich geboren. Mit vollem Namen Heinrich Paul Max Pomerenke. Und der kleine Heinrich hat es von Beginn an nicht leicht. Der Vater ist im Krieg gefallen und die Mutter behandelt ihre Kinder ziemlich schlecht. Sie verlässt Heinrich und seine Schwester schließlich und geht ohne ihre Kinder in die Schweiz.
Sie lässt die Kinder zurück in Mecklenburg-Vorpommern, die fortan bei den Großeltern aufwachsen. Auch hier gestaltet sich das Leben für ihn nicht sehr verheißungsvoll. Er beginnt zwar eine Malerlehre als Heranwachsender, aber ansonsten fehlt es ihm an jeglicher Struktur. Es wird später die Frage aufkommen, ob man seine Karriere hätte verhindern können, wenn man ihn als Kind anders behandelt und gefördert hätte. Eine Frage, die man natürlich immer stellen kann bei Tätern. Ne?
Ja, und auf die es keine Antwort gibt. Mhm. Denn es gibt natürlich viele Kinder, die einen schweren Stand hatten und dennoch nicht straffällig werden.
Das war. Und auch eine, ja, so eine gewisse Präposition scheint ihm auch zu eigen, denn Heinrich wird bereits im frühen Alter von 14 Jahren zum Vergewaltiger. Mit 14 Jahren. Kurz darauf sogar eine zweite Vergewaltigung.
Ich möchte keine Straftaten relativieren, aber wir hatten es ja schon oft, dass Kinder straffällig wurden, weil die Diebstähle begingen und Einbrüche verübten, auch Überfälle oder Körperverletzungen, aber zwei Vergewaltigungen mit 14 Jahren, das ist schon...
Ja, das ist schon sehr extrem. Wir befinden uns ja auch Anfang der 50er Jahre. Alles ist nach dem Zweiten Weltkrieg noch im Aufbau. Die Strukturen bilden sich erst langsam und Heinrich Pomerenke nutzt das für sich. Er will die Strafverfolgung gern umgehen, versucht der Strafverfolgung ein Schnippchen zu schlagen und setzt sich vor der Einweisung in ein staatliches Kinderheim nach West-Berlin ab.
Und somit verschwindet er für die Justiz von der Bildfläche. Nun ist er also in der Bundesrepublik und die Strafverfolgung der DDR hat hier keinerlei Zugriff mehr. Mhm. Wobei das den Behörden auch durchaus recht war, Straftäter an den Westen zu verlieren. So sparte man sich die Unterbringungskosten in einem Heim oder in einem Gefängnis.
Heinrich ist nun 16 Jahre jung und entschließt sich, zu seiner Mutter in die Schweiz zu gehen. Aber auch dort wird er schon sehr bald auffällig.
Es folgt die nächste Vergewaltigung auf einer Kirmes in Schaffhausen, wo Heinrich arbeitet. Wieder kommt es zur Anzeige, aber wieder wird er nicht im Gefängnis oder einer Erziehungsanstalt enden.
Denn die Schweizer Behörden machen es sich einfach und weisen den Ausländer lieber aus. Heinrich Pomerenke hat fortan ein 10-jähriges Einreiseverbot für die Schweiz.
Aber wer glaubt, dass der Junge daraus nun lernt, sieht sich getäuscht. Er macht genauso weiter. Nun verlagert er seinen Lebensmittelpunkt nach Österreich. Er lässt sich in Bregenz am Bodensee nieder. Und auch dort bleibt er auffällig und wird gegenüber Frauen übergriffig. Außerdem begeht er nun auch Raubüberfälle, um sich sein Leben zu finanzieren. Allerdings ist er so geschickt, dass er meist mit der Bahn umherreist und an verschiedenen Orten seine Taten begeht. Die Behörden sind untereinander nicht verbunden und bringen die Taten nicht in Verbindung.
Und die Bahn wird eine ganz entscheidende Rolle in seinem Leben und bei seinen Taten spielen. Fast immer haben die Taten unmittelbar oder mittelbar mit der Bahn nämlich zu tun. Hier kennt sich Heinrich Pomerenke gut aus und dies scheint ihm Sicherheit zu geben.
Ja, da kommen wir gleich nochmal bei der nächsten Tat drauf zurück. Zunächst erstmal kehrt er aber wieder zurück nach Deutschland, und zwar eben in den Schwarzwald, in den Ort Hornberg, von dem wir schon gehört haben. Hier lässt er sich nieder und jobbt als Tellerwäscher im Hotel Bären.
Ein ganz normales Leben, wie es scheint.
Ja, niemand von seinen Kollegen oder den anderen Jugendlichen im Dorf ahnt etwas davon, dass Heinrich ein mehrfach gesuchter Vergewaltiger und Krimineller ist.
Es gibt da noch diese interessante Nebengeschichte, dass er sich häufig mit den anderen Jugendlichen zum Kicken traf, also zum Fußballspielen. Und seine Mitspieler wird man später aus der Politik kennen. Nämlich Wolfgang Schäuble, der spätere Bundesinnenminister und auch Präsident des Deutschen Bundestages, und dessen Bruder Thomas Schäuble, der später Justizminister von Baden-Württemberg werden wird und der auch später den Fall seines ehemaligen Mitspielers Heinrich Pomerenke auf seinem Schreibtisch wiederfinden wird.
Das ist eine verrückte Geschichte. Aber erstmal lebt Heinrich nun also dort in Hornberg und wird mit 21 Jahren zum Mörder, als er am 21. Februar 1959 Hilde Konter in Karlsruhe tötet. Und nun gerät er in einen Zustand, den man nur als Blutrausch betiteln kann. Das Ventil ist geöffnet und nun strömt es frei aus ihm heraus. Es kommt schon sehr bald zur nächsten Tat.
Nur einige Tage später schlägt er bereits wieder zu. Sein Opfer diesmal? Die 18-jährige Friseurin Karin Wälde. Er sieht, wie die Teenagerin gerade in eine Holzhütte geht und zögert keinen Moment. Er folgt ihr, stürzt sich auf sie, vergewaltigt sie und erschlägt sie mit einem Stein. Die Leiche schafft er danach über die Flussböschung der Gutach an einen Bahndamm. Am nächsten Tag entdeckt man die Leiche dennoch recht zeitnah.
Auch hier haben wir wieder den Bezug zur Bahn.
Ja, genau.
Es geht nun Schlag auf Schlag. Es folgt ein weiterer versuchter Mord in Singen. Dort steigt Pomerenke am 30. Mai durch ein offenes Fenster in ein Haus ein und überfällt eine 18-Jährige in ihrem Schlafzimmer. Die junge Frau kann sich aber wehren und ruft um Hilfe. Pomerenke flüchtet. Der Tatort liegt entlang der sogenannten Schwarzwaldbahn, eine Bahnstrecke zwischen Offenburg und Konstanz, die Pomerenke bevorzugt, und an deren Streckenverlauf entlang er seine Taten verübt. Die Bahn wird nicht nur von Einheimischen genutzt, sondern auch von Touristen.
Wir haben also wieder den Bezug zur Bahn, aber wir haben nun noch etwas anderes, denn erstmalig gibt es eine Täterbeschreibung.
Das stimmt. Das 18-jährige Opfer kann eine Täterbeschreibung liefern, aber da nur regional von der Tat berichtet wird, verläuft das auch im Sande. Doch nun folgt die für mich krasseste Tat, weil er hier wirklich ganz geplant und gezielt vorgeht.
Du meinst diese Tat im Zug, ne?
Ja.
Ja, die ist wirklich sehr speziell und die Tat verübt er nur einen Tag später, nachdem er in die Flucht geschlagen worden war. Das zeigt aber auch, wie groß der Druck in ihm war, wieder jemanden töten zu müssen.
Du sagst es. Am Abend des 31. Mai ist Pomerenke wieder mit der Bahn unterwegs. Er hält sich in Heidelberg auf und besteigt dort den Urlaubssonderzug D969 nach Italien. Der fährt vom Hauptbahnhof in Heidelberg bis an die italienische Riviera.
Doch diesmal hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er trägt nämlich die Uniform eines Pagen. Er sieht also aus wie ein Zugbegleiter in einer Uniform. So kann er sich unbemerkt durch den Zug bewegen, ohne dass jemand Verdacht schöpft, wenn er in diese Zugabteile hineinschaut.
Das ist schon echt durchtrieben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Jedenfalls fährt der Zug zunächst ohne weitere Vorkommnisse los. Doch mitten in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr bleibt der Zug in Ebringen bei Freiburg plötzlich stehen. Irgendjemand hat die Notbremse gezogen. Einige Zuggäste wachen auf und schauen hinaus, doch in der Dunkelheit kann man fast nichts erkennen. Also ruckelt der Zug kurz darauf wieder los und fährt weiter.
Ja, liebe Nachbarschaft, ihr ahnt es schon, wer da die Notbremse gezogen hat. Es war natürlich richtig, Heinrich Pomerenke. Und der Stopp war wohl bedacht. Er hatte sich zuvor die 21-jährige Dagmar Klimek ausgeguckt und gewartet, bis sie abends eine der Zugtoiletten aufsuchte. Er schlich ihr hinterher und überwältigte die junge Frau. Dabei sticht er ihr mit einem Messer in die Brust. Niemand bekommt davon etwas mit.
Aber das ist noch nicht alles. Denn nachdem er sie niedergestochen hat, öffnet er die Zugtür und stößt die Frau aus dem fahrenden Zug heraus.
Man muss kurz erwähnen, dass das damals noch möglich war. Heute lassen sich die Türen ja nicht mehr ohne weiteres öffnen, aber damals war das noch machbar und Pomerenke nutzt diese Möglichkeit, um sein Opfer aus dem Zug zu werfen.
Und jetzt kommt das eigentlich Verrückte, denn er zieht die Notbremse und als der Zug zum Stehen kommt, springt er hinaus in die Nacht. Ja, und du sagst es ja, dass die anderen Fahrgäste fast nichts sehen können, das stimmt. Aber Heinrich Pomerenke wird durchaus von einigen Zuggästen gesehen. Aber es ist zu dunkel, um irgendwas Genaueres zu erkennen. Ja, und es ist lediglich eine Gestalt, die sich vom Zug entfernt.
Man fragt sich jetzt natürlich, wieso denn das alles? Wieso hat er die Notbremse betätigt, wenn sein Opfer doch bereits beseitigt war? So geht er doch ein Risiko ein. Heinrich Pomarenke ist sich seiner Sache eben sehr sicher und will seine Tat noch vollenden.
Genau. Er geht den ganzen Weg zurück zu dem Punkt, an dem er Dagmar Klimek aus dem Zug gestoßen hat. Das sind immerhin gut 2 Kilometer. So lange dauert es nämlich, bis ein fahrender Zug zum Stoppen kommt. Er geht den Weg zu Fuß zurück auf der Suche nach seinem Opfer.
Stell dir das mal vor, ne? Du bist gerade im Zug überwältigt worden, so mir nichts, dir nicht, aus dem Hinterhalt. Jemand sticht auf dich ein. Dann öffnet derjenige auch noch die Zugtür und stößt dich hinaus. Und falls du dann noch lebst, kommt derjenige dann auch noch zurück zu dir. Also absolute Horrorvorstellung.
Oder? Also ja, Horror trifft es wirklich gut. Also das, nee, ich mag mir das gar nicht vorstellen. Das ist so.
Ja, und auch wenn man es kaum glauben mag, Heinrich Pomarenke vollendet seine Tat nach bekanntem Muster. Er zieht die 21-Jährige in ein Gebüsch, vergewaltigt Dagmar Klimek und rammt ihr sein Messer in den Hals. Er wollte sie angeblich nicht stöhnen hören, wird er später sagen.
Was unfassbar. Also besonders tragisch sind auch die Umstände zu dieser Tat, denn Dagmar Klimek war eigentlich nicht allein unterwegs. Sie war mit Freundinnen auf dem Weg nach Italien. Aber durch einen blöden Zufall hatte sie sich einen Platz in einem anderen Abteil gebucht. Eigentlich hätten sie alle zusammengesessen und ihr Fehlen wäre früher aufgefallen. So fährt der Zug weiter und Dagmars Freundinnen bemerken ihr Fehlen erst Stunden später.
Ja. Als der Zug am nächsten Morgen schon im Tessin unterwegs ist, wird klar, dass hier irgendwas nicht stimmt und der nächtliche Stopp bei Freiburg alles andere als ein Fehlalarm war oder ein dummer Streich.
Und damit weiß man auch gar nicht genau, wo man nach Dagmar suchen soll. Wichtige Zeit verstreicht, um eventuelle Spuren zu sichern. Man findet ihre Leiche dadurch erst 4 Tage später nach der Tat. Vom Täter keine Spur mehr.
Der ist bereits weitergezogen und hat die nächste Tat verübt.
Während die Polizei noch nach der Leiche von Dagmar Klimek sucht, hat Pomarenke am 2. Juni wieder zugeschlagen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nur 36 Stunden nach dem Mord an Dagmar Klimek schlägt er wieder in der Nähe der Schwarzwaldbahn, in der Nähe des Bahnhofs von Triberg, eine 25-jährige Kellnerin mit einem eisenbeschlagenen Holz nieder und raubt ihre Handtasche. Allerdings lässt er sie am Leben.
Und genau an dem Tag, als man Dagmar Klimeks Leiche findet, sticht Pomarenke 2 Frauen in Karlsruhe nieder. Auch diese beiden Frauen überleben die Tat schwer verletzt. Interessant hier, dass er mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Er hatte praktisch im Vorbeifahren der einen Frau in den Rücken gestochen, also völlig, völlig wahllos. Ne?
Also, er wird immer hemmungsloser. Ja. Aber einen Vorteil hatte die Tat im Zug. Denn dadurch, dass der Zug über die Landesgrenze Baden-Württembergs fuhr, ist nun auch das BKA zuständig.
Das stimmt.
Erstmals schaltet sich eine übergeordnete Instanz ein. Und die zögert auch nicht.
Das komplette Zugabteil wird beschlagnahmt und kriminaltechnisch untersucht. Allerdings wurde es bereits mehrfach gereinigt, womit man keine brauchbaren Spuren mehr sicherstellen kann.
Und Heinrich Pomarenke dreht nun völlig frei. 2 Tage später kommt es in Karlsruhe zur nächsten Tat. Wieder steigt er über ein offenes Fenster in das Zimmer eines 15-jährigen Mädchens ein. Auch hier zückt Pomarenke erneut sein Messer und sticht zu. Doch das Mädchen wehrt sich mit Leibeskräften und ruft verzweifelt um Hilfe. Der Vater des Mädchens hört die Schreie und stürmt in das Zimmer. Pomarenke kann seine Tat nicht vollenden und flüchtet. Das Opfer wird viele Jahrzehnte nicht darüber sprechen. Erst im Herbst 2024 gibt sie der Zeitung Badische Neueste Nachrichten ein Interview. Bis dato wissen nicht einmal ihre Enkel, wo die Narben an ihrem Hals herkommen. Ein Foto von ihr findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen.
Wahnsinn. Da sie nun bereits auch mehrere Personen gesehen haben und ihn beschreiben können, stört Pomarenke anscheinend überhaupt nicht. Denn direkt am nächsten Tag, am 9. Juni 1959, kommt es in Rastatt zum nächsten Mord.
Sein Opfer ist diesmal die 16-jährige Rita Waltersbacher.
Diesmal wird er sein Opfer aber nicht erstechen, sondern er erwürgt Rita Waltersbacher und versteckt ihre Leiche im Anschluss in einem Wald.
Auch Rita wird von Heinrich vergewaltigt. Nun hat er also bereits 4-mal gemordet und weitere Frauen schwer verletzt. Zu Beginn lagen noch Wochen zwischen den Taten, nun sind es lediglich wenige Tage. Und noch immer tappt die Polizei mehr oder weniger im Dunkeln. Man hat zwar einige Spuren sichern können, aber ja, so hat er zum Beispiel bei dem 15-jährigen Mädchen im Zimmer einen Schuhabdruck hinterlassen. Doch mit was soll man diesen abgleichen?
Ja, das Problem ist noch immer, dass man alle Taten auch als Einzeltaten einordnet, ne? Noch ahnt ja niemand, dass man es hier mit einem der schlimmsten Serientäter der Nachkriegsgeschichte zu tun hat. Aber auch Heinrich Pomerenke ahnt nicht, dass der Mord an Rita Waltersbacher sein letzter Mord gewesen ist. Man wird ihn bereits in wenigen Tagen festnehmen. Und wie kommt es dazu, Lisa?
Zwei Dinge spielen hier eine entscheidende Rolle. Heinrich Pomerenke wird unvorsichtig und Kommissar Zufall hilft mit, dem Mörder auf die Schliche zu kommen.
Und wie schon erwähnt, passiert das Ganze nun recht schnell.
Genau. Am 10. Juni, also einen Tag nach dem Mord an Rita Waltersbacher, bricht Pomerenke in ein Waffengeschäft am Hindenburgplatz in Baden-Baden ein. Dort erbeutet er eine Luftdruckpistole und ein Kleinkalibergewehr. Und mit dieser Luftdruckpistole begeht er am 18. Juni dann einen Überfall. Und zwar überfällt er in Karlsruhe-Durlach einen Schalterbeamten am dortigen Bahnhof.
Er bleibt sich also treu. Fast immer haben seine Taten ja irgendwas mit der Bahn zu tun.
Ja, wobei seine Beute recht überschaubar ausfällt. Er erbeutet 540 Mark und entkommt mit seiner Beute.
Noch am gleichen Tag geht Heinrich Pomerenke nichtsahnd in seinem Heimatort Hornberg zum Schneider, weil er dort einen Anzug abholen will, den er bestellt hatte. Und nun macht er einen entscheidenden Fehler. Er verlässt den Laden des Schneiders, um noch was zu erledigen, und lässt seine Sachen dort zurück. Unter anderem auch ein Paket, und in dem Paket befindet sich das gestohlene Kleinkalibergewehr. Und der Schneider ist ein bisschen neugierig und riskiert einen kleinen Blick in dieses Paket und entdeckt nun diese Waffe. Er zögert noch kurz, doch am nächsten Tag informiert der Schneider dann die Polizei. Und da der Schneider auch die Adresse von Pomerenke hat, steht die kurz darauf bei Pomerenke vor der Tür.
Nun loben wir doch mal die Polizei, die wir zuvor kritisiert haben, denn sie waren nicht untätig und konnten eine Fußspur vom Überfall auf den Bahnbeamten sicherstellen. Und siehe da, diese passt auch zu der Spur, die man im Zimmer der 15-Jährigen gefunden hatte. Nun hat man einen Verdacht, dass es hier um mehr als nur Raub und Diebstahl gehen könnte. Doch Pomerenke ist nicht zu Hause.
Der ist bereits wieder unterwegs. Doch nun weiß die Polizei endlich, nach wem man suchen soll und hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Alle Polizisten des Landes suchen nach Heinrich Pomerenke. Und sie finden ihn auch. Und dreimal dürft ihr raten, wo. Lisa, Idee?
Schon? Ja, richtig. An einem Bahnhof nimmt man ihn fest. Genauer gesagt, auf dem Bahnhofsvorplatz seines Heimatsorts Hornberg.
Nun endlich klicken die Handschellen. Das Ungeheuer aus dem Schwarzwald, Heinrich Pomerenke, ist gestellt. Doch erst bei der Verhandlung wird klar, wen sie hier wirklich festgenommen haben. Viele weitere Taten kommen ans Tageslicht, von denen man bislang gar nichts geahnt hatte.
Letztlich werden ihm 65 Straftaten zur Last gelegt. Darunter die 4 genannten Morde und 7 Mordversuche und 27 Vergewaltigungen und versuchte Vergewaltigungen. Wobei die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen dürfte, denn nicht jede Vergewaltigung wird ja zur Anzeige gebracht.
Ja, dazu kommen noch 6 Raubüberfälle und unzählige Diebstähle. Alles, was man zusammentragen kann, wird vor Gerichten vorgetragen und erstmalig bekommt die Öffentlichkeit mit, dass ein Serienmörder durch Baden-Württemberg gezogen ist. Das Medieninteresse ist groß und Eltern drohen ihren Kindern fortan mit dem Spruch, sieh zu, dass du zu Hause bist, bevor es dunkel wird, sonst holt dich der Pomerenke.
Der Prozess findet vor dem Freiburger Landgericht statt. Er beginnt am 3. Oktober 1960. Ein Großteil seiner Taten werden aber gar nicht verhandelt, weil er zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig war.
Volljährig bedeutet zur damaligen Zeit 21 Jahre.
Ja. Interessanterweise äußert er sich vor Gericht auch zu der Anzahl der Opfer oder vielmehr zu der Anzahl der geplanten Opfer. Denn dazu sagt er, dass ihm eine 5-stellige Zahl vorgeschwebt sei. Also 10.000. Ob er das tatsächlich ernst meinte, weiß man nicht.
Bei dieser Äußerung, aber auch der Vielzahl der tatsächlichen Taten und der brutalen Ausführung stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der Schuldfähigkeit. Auch dies wird vom Gericht überprüft, sogar mehrmals, aber alle Gutachten bestätigen, ja, Heinrich Pomarenke ist voll schuldfähig. Und so dauert der Prozess auch keine 3 Wochen. Dann steht das Urteil auch schon fest. Heinrich Pomarenke wird zu 6-mal lebenslänglich plus 15 Jahre Haft verurteilt.
Das klingt wie ein Urteil aus den USA. 6-mal lebenslänglich. Ja.
Also solche Urteile gibt es heute auch nicht mehr in Deutschland, aber damals war das eben noch möglich. Der damalige Staatsanwalt hat auch sehr pathetisch zum Urteil gesagt, im Zuchthaus werden sich 9 Pforten öffnen, durch die er gehen muss. In die 9. Hölle Dantes muss er hinein.
Oha. Ein Fall, der eben auch für sehr viele Emotionen sorgte. Und auch Heinrich Pomarenke zeigte sich recht offen bzw. geständig.
Das stimmt, er plädiert auch gar nicht erst auf unschuldig oder nicht zurechnungsfähig. Stattdessen sagt er über sich selbst, vor ihnen sitzt der Teufel.
Ja, was ja auch wieder einen Rückschluss zulässt, dass Glauben und Himmel und Hölle für ihn schon eine große Rolle gespielt haben. Wir erinnern uns auch an den Trigger im Kino, an den Film Die 10 Gebote.
Das stimmt. Genau in dieser Szene, als die Frauen um das goldene Kalb tanzen, verkündet Mose im Namen Gottes ja die 10 Gebote daraufhin. Also ja, der Glaube scheint eine große Rolle für ihn gespielt zu haben. Wobei man da natürlich zuallererst fragen muss, wie konnte er dann seine ganzen Taten rechtfertigen, wenn doch das Gebot, du sollst nicht töten, genau eines dieser 10 Gebote darstellt.
Stimmt.
Ja.
Ja, eigentlich wäre er dann ja selbst ein Ungläubiger gewesen.
Ja, eben,
ne?
Eben. Aber wir wissen ja, dass es auch in der heutigen Zeit genügend Beispiele dafür gibt, wie man Glauben umdeuten und ja, als Waffe gegen andere Menschen einsetzen kann. Ja, und es auch gemacht wird. Ja.
Ja, leider ja. Dann lass uns doch mal einen Blick darauf werfen, was danach noch geschah, denn auch seine Haft ist bemerkenswert.
Ja, ja, ja.
Man experimentiert ein wenig mit ihm und an ihm. So verabreicht man ihm Hormone, um seine sexuelle Lust zu dämmen. Doch als Resultat wachsen Pomarenke lediglich Brüste. Eine Therapie zur Resozialisierung erhält er nie. Aber auf eine Entlassung hofft er wohl zeitlebens eh nicht wirklich. Er wird einmal mit dem Satz zitiert, ich möchte nicht entlassen werden, wenn die Frauen vor mir schreiend davonlaufen.
Wobei man ja immer wieder ganz Erstaunliches gerade von Sexualstraftätern hört. Sie bekommen unheimlich viel, wie nennt man das, Fanpost, kann man sagen, ne? Da ist zum Beispiel hier Armin Meiwes, kennst du den noch?
Mhm, der Kannibale von Rothenburg.
Genau, und das war auch bei Jack Unterweger so, ne? Der Täter aus unserem letztjährigen Sommerspecial. Auch der konnte sich vor Liebesbriefen und Fanpost kaum retten. Also dieses Böse gepaart mit sexueller Gewalt scheint ein ganz spezielles Klientel von Frauen irgendwie auch zu faszinieren.
Ja, erstaunlich, aber ja, so ist es. Und bei Pomarenke ist das nicht anders.
Aber er gibt sich nicht diesen Anfragen hin.
Nein, er widmet sich lieber dem Glauben. Er soll in der Haft auch für seine Opfer gebetet haben. Jedenfalls wird er in der Haft noch gottesfürchtiger und es entwickelt sich eine sehr intensive Freundschaft zum Gefängnispfarrer Paul Ergenzinger. Der setzt sich im Laufe der Zeit immer wieder für ihn ein. Nach 34 Jahren erreicht er, dass Pomarenke mit ihm einen Ausflug in den Stuttgarter Zoo machen darf.
Wahrscheinlich aber auch in Begleitung von Justizvollzugsbeamten. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er allein mit dem da unterwegs war. Aber gut, Pomarenke wird auch einen Fluchtversuch wagen. Wobei bis heute unklar ist, ob es wirklich ein Fluchtversuch war. Er ist damals aus seiner Zelle in der JVA-Bruchsal ausgebüxt. Er bog die Holztür seiner Zelle auf und schlich im Anschluss über diverse Flure der Haftanstalt, bis er in eine Werkstatt gelangt war. Dort legte er sich hin. Am nächsten Morgen findet man ihn dann dort schlafend wieder auf. Also das war jetzt nicht so erfolgreich.
Nee, also ein Ausbruch, der gelingt nicht wirklich, sagen wir mal so. Er hat es nicht aus dem Gefängnis geschafft. Vielleicht hier nochmal zur Info. Wir hatten das ja bei einer unserer Live-Shows unseren Experten gefragt und der hat uns ja auch bestätigt, man darf einen Gefängnisinsassen nicht dafür verurteilen, dass er ausbrechen will. Das steht nicht unter Strafe.
Stimmt, ich erinnere mich, ja. Mhm. Man verwirkt dadurch eventuell eine vorzeitige Entlassung, aber es ist kein neuer Strafdelikt,
genau,
kann man sagen. Ne?
Aber zurück zu Pomarenke. Der Pfarrer wird später zu einem, vielleicht auch einzigen Freund. Mhm. Der wird später einmal sagen, dass ihm Heinrich Pomarenke einfach so in sein Herz geplumpst sei.
Ja, schwierig. Also auf der einen Seite ist der Geistliche ja dafür da, sich um die Gefallenen zu bemühen und auch ihnen eine Stütze zu sein, aber auf der anderen Seite finde ich die Wortwahl seltsam, ne? So, also, ach ja, und dann ist mir der Heinrich mit seinen 4 Morden und 27 Vergewaltigungen halt so ins Herz geplumpst. Was will man da machen? Ne? Also verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, also das sehe ich ja ähnlich, ne? Ja, aber er besucht ihn halt auch sehr lange im Gefängnis. Und wenn du einen Gefangenen über Jahre regelmäßig siehst und dich mit ihm austauschst, entsteht auch hier, ja, so ein freundschaftliches Verhältnis. Oh.
Und die beiden haben in der Tat sehr lange Zeit, sich zu befreunden. Denn Pomarenke wird der am längsten in Deutschland in Haft sitzende Gefangene werden. Niemand vor oder nach ihm saß so lange in Haft wie er.
Er wird fast sowas wie ein Eremit im Gefängnis. Auch sein Äußeres gleicht sich dem eines Einsiedlers an. Bitte schaut hierzu nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, denn da stellen wir euch ein paar Fotos rein und vor allem eben auch die Fotos, wie er sich optisch verändert. Er trägt einen langen Bart. Zeitzeugen sagen, dass er sich dahinter versteckte und man gar nicht mehr gesehen hat, wenn sich sein Mund bewegte, als er geredet hat.
Also jetzt erstmal, ein Bart kann auch sehr gut aussehen. Ne? Das mal zur Verteidigung aller Bartträger, insbesondere von Shaggy und mir. Ne?
Mhm.
Zum anderen, all die Jahre im Knast, klar, dass man sich da optisch ziemlich verändert. Vor allem, weißt, wenn du nicht mehr rauskommst, dann musst du auch nicht mehr so auf die achten wahrscheinlich. Ne? Wobei, ich gebe dir recht, er hat schon was von Rasputin auf dem Foto.
Ne? Ja. Hast du die Zahl gerade zur Hand, wie lange er einsaß?
Heinrich Pomarenke saß von seiner Inhaftierung im Jahr 1959 bis zu seinem Tod im Dezember 2008 ununterbrochen hinter Gittern. Er stirbt schließlich mit 71 Jahren im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg.
Also fast 50 Jahre hinter Gittern, heftig. Wie gesagt, niemand vor oder nach ihm bis jetzt saß in Deutschland jemals so lange hinter Gittern wie Heinrich Pomarenke. Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten irgendwann auf eine Bewährung hoffen dürfen. Wir hatten doch auch schon mal darüber gesprochen, wie lange lebenslang Verurteilte im Schnitt wirklich in der Haft verbleiben, oder?
Ja, ja, ich glaube, das hatten wir allerdings mal bei einer Live-Show. Übrigens, Live-Show, sichert euch auf jeden Fall noch Tickets für unsere Live-Show am 18. Juli in der Orangerie Fulda unter kreuz.com. Kommt da bitte alle hin. Das Sommer-Special wirft also jetzt schon seinen langen Schatten voraus.
Und wie?
Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die zu lebenslänglich Verurteilten in Deutschland im Schnitt so knapp unter 20, ich glaube 19 Jahre oder sowas in Haft bleiben. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, dann sitzen die um die 25 Jahre. So ungefähr müsste das passen.
Okay. Anders als damals noch beim Fall Pomarenke hat es ja das Bundesverfassungsgericht 1977 der Strafe lebenslänglich etwas hinzugefügt. Die hatten nämlich festgestellt, dass eine lebenslange Haftstrafe dem Grundsatz der Menschenwürde widerspricht. Seither muss jeder Täter zumindest eine Chance und Hoffnung haben, wieder rauszukommen. Durch das Wahrnehmen von psychologischen Angeboten und solchen Gruppen und so weiter.
Ja, ja, das heißt aber nicht, dass jeder auch rauskommt, ne? Es besteht lediglich die Chance dazu, die muss eingeräumt werden. Also nach 15 Jahren kann ein lebenslang verurteilter Täter den ersten Antrag auf Bewährung stellen, nicht vorher. Und falls er tatsächlich rauskommt, verfällt seine Strafe ja auch nicht. Wenn er draußen wieder Mist baut, dann wird die Reststrafe wieder aktiviert.
Aber nicht so bei Pomarenke.
Nee, bei Pomarenke galt zwar seine Strafe seit 2001 als verbüßt, frei kam er aber dennoch nicht, weil sich kein Gutachter fand, der bestätigen wollte, dass man, ja, dass von Pomarenke keine Gefahr mehr ausgeht.
Was ich auch noch interessant finde, und wir hatten es eben schon kurz mit der Fernpost angesprochen, man verstreut die Asche nach seinem Tod in der Ostsee.
Ja, und das aus dem Grund, dass man keinen Pilgerort für seine Fans schaffen will.
Dass die dann dort so ja an sein Grab pilgern, wie bei manchen ja Nazi-Größen, das ja echt noch heute der Fall ist.
Genau, genau, ja.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Familie hat er ja auch nicht gehabt, also keine Kinder. Gut, ja, er hatte eine Schwester, aber die schien wohl auch ja damit einverstanden zu sein.
Und dennoch zuckt man bis heute zusammen, wenn man den Namen Pomarenke hört. Und als eine Tageszeitung vor ein, zwei Jahren einen Bericht über die Morde brachte, meldeten sich noch erschreckend viele Personen, die Pomarenke damals ebenfalls über den Weg gelaufen waren, aber zum Glück überlebten.
Ah, okay, erzähl mal.
Ja, es gibt die ein oder andere kleine Geschichte, zum Beispiel eine Begebenheit aus Stühlingen, das liegt ebenfalls wohl irgendwo im Schwarzwald. Da lebte eine Familie im dortigen Pfarrhaus. Damals kamen oft Bettler vorbei und klingelten an der Tür, um nach Essen oder Trinken zu fragen. Und als es wieder mal an der Tür klopfte, trat die junge Mutter des Hauses ans Fenster und sah dort einen jungen Mann stehen. Die junge Frau hatte aber irgendein schlechtes Gefühl und bot ihm an, nur etwas Essbares aus dem Fenster hinauszureichen, worauf der Mann ablehnte und zu schimpfen begann. »Du wirst schon noch büßen für deine Tat, dass ich nicht eintreten darf.« Und dann ging der junge Mann weiter und wenige Tage später wurde dieser Mann in den Tageszeitungen als Festgenommener bei Hornberg in allen Tageszeitungen abgedruckt. Das war Heinrich Pommerenke.
Ach krass. Also ich denke auch, dass es neben den tatsächlichen Opfern noch unzählige beinahe Opfer gegeben haben muss, über die wir heute Gott sei Dank nicht berichten müssen. Zum Glück.
Ja, wohl wahr. Das ist so. Lisa, ich glaube, damit sind wir aber, ich habe hier nichts mehr auf meinen Zetteln, am Ende unserer ersten Folge aus Baden-Württemberg angelangt.
Ja, das war unsere Folge 79 und die erste Folge der Baden-Württemberg-Staffel. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nicht nur weiterempfehlen würdet, sondern uns auch eine nette Bewertung hinterlasst. Also nicht nur bei Social Media, sondern eben auch hier in dem Podcast-Player eures Vertrauens. Wir wissen, meist schreibt man nur, wenn man irgendwie was auszusetzen hat, aber hey, lass doch ein bisschen Liebe da, denn die kann die Welt gerade echt vertragen. Und wir würden uns auch extrem drüber freuen.
Absolut. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Mein Gott, gebt euch mal einen Ruck. Und folgt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr wie immer auch ein paar Fotos zur heutigen Folge.
Yes, unbedingt.
Und damit, Lisa, sagen wir Tschüss und bis in 14 Tagen. Es verabschieden sich für euch heute Zeno Diegelmann
und Lisa Cardinale. Ciao.